Meine Lieben, ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können heute. Es gibt ja Bibeltexte, die sind nicht so einfach zu verstehen. So, wenn ich an Paulus denke im Römerbrief oder auch manche Prophetentexte, das ist nicht ganz einfach für uns heute. Aber es gibt auch Bibeltexte und Verse, die sind sehr eingängig. Vielleicht sind es Geschichten oder Psalmen oder eben Bilder. Und der eine Vers, über den ich heute predigen möchte, den wir eben schon gehört haben, der gehört zu diesen eingängigen Bildern und Worten. Jesaja 66, Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das war vor einigen Jahren auch Jahreslosung. Wörtlich heißt es hier, und das ist schon mal richtungsweisend, wie eine Mutter einen Mann tröstet. So will ich euch trösten. Liebe Freunde, diese Worte sind deshalb so verständlich und eingängig, weil wir Menschen das kennen, weil wir etwas damit anfangen können. Wir kennen nämlich das Bedürfnis, Trost zu haben, getröstet zu werden. Und auch die andere Erfahrung kennen wir natürlich alle mit einer Mutter. Wir alle haben eine Mutter und es gibt viele gute Erfahrungen mit Müttern, aber Dorothee hat es schon angedeutet und gerade aus deinem Arbeitsbereich wissen wir, es gibt auch viele schlechte Erfahrungen mit Müttern. Aber so ist es mit Vätern ja auch. Es gibt gute Erfahrungen mit Vätern, aber auch schlechte und traumatisierende Erfahrungen mit Vätern. Trotzdem können wir auf diese Bilder nicht verzichten, weil sie so fundamental zu unserem Menschsein dazugehören. Ich habe, als ich in diesen Tagen wieder über diesen Vers nachdachte, natürlich auch an meine Mutter gedacht. Sie ist jetzt schon über 8 Jahre tot, aber ich vermisse sie immer wieder. Sie war zärtlich, behutsam, sie war geduldig und sie hat Trost gespendet, wenn ich ihn dringend brauchte. Ich glaube, ich werde sie immer vermissen. Was denkst du, wenn du an deine Mutter denkst? Welche Erfahrungen stehen dir da vor Augen? Welche Gefühle hast du? Bevor wir uns anschauen, welche Botschaft Gott uns heute zu sagen hat, möchte ich zunächst unseren Blick auf den Zusammenhang richten, in den dieses Wort hineingesagt wurde. Es ist ganz wichtig, gerade bei den Prophetentexten, dass wir uns anschauen, was war das eigentlich für eine Situation? Denn die Propheten haben nie allgemein irgendwas gesagt, sondern sie haben immer in Situationen hineingesprochen. Und wenn man diese Texte richtig verstehen will, muss man die Zusammenhänge ein bisschen kennen. Dieses Versprechen Gottes stammt aus dem Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus. Die Juden waren aus dem babylonischen Exil wieder zurückgekehrt. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, dass die Juden durch die Babylonier, das war ein Großreich im heutigen Irak, weggeführt worden sind, ins Exil, in die Gefangenschaft. Jerusalem war dem Erdboden gleichgemacht worden, der Tempel war zerstört worden und der Glaube der Juden war in Frage gestellt. Wo ist jetzt unser Gott? Und in dieser Exilszeit hat Gott immer wieder Mut gemacht. Ja, das ist jetzt eine schwere Zeit, aber ihr werdet wieder zurückkommen. Ich habe Zukunft für euch. Und das geschah dann auch. Der persische König Kyros hat es ermöglicht, dass nach fast 70 Jahren im Jahr 520 die Juden zurückkehren konnten in ihr Land. Und jetzt waren sie angekommen, aber das Ganze lief doch schleppend an. Der Wiederaufbau des Tempels und später der Stadtmauer, das war zäh und mühsam. Es gab wieder Probleme, es gab soziale Konflikte, soziale Ungerechtigkeit, es gab Korruption, es gab Anfeindungen der Nachbarvölker und es gab auch Götzendienst. Also die Menschen waren sehr ernüchtert. So hatten sie sich das nicht vorgestellt. Und jetzt kommt dieses Wort von Gott. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wie eine Mutter einen Mann tröstet. So will ich euch trösten. Trost. Was verbindet ihr mit dem Wort Trost? Wer braucht eigentlich Trost? Und wie kann man trösten? Und was tröstet eigentlich? Lass uns einen Moment darüber nachdenken. Du hast eben schon natürlich das Kind uns vor Augen gemalt. Ja, wir denken an kleinere Kinder, wenn wir an Trost denken. Wenn ein Kind hingefallen ist und das Knie blutet, dann braucht's die Mutter, die tröstet. Oder wenn es Angst hat, in den dunklen Keller zu gehen. Wenn es in der Schule von anderen Klassenkameraden gemobbt wird. Wenn es schlechte Noten schreibt, dann braucht es den Trost der Mutter. Aber auch das Lebensende kommt uns in den Sinn. Ja, wenn Menschen sich auf der letzten Wegstrecke befinden, wenn das Sterben vor Augen steht, oder wenn man einen lieben Menschen loslassen muss, dann ist Trost wichtig. Am Anfang und am Ende. Aber wie ist es mittendrin? Brauchen auch Menschen mitten im Leben, in der Lebensmitte Trost? Oder ist das nur etwas für Kindheit und Alter? Oh nein, liebe Freunde, auch Männer und Frauen, die mitten im Leben stehen, brauchen natürlich Trost. Wie oft habe ich schon in der Seelsorge getröstet? Im Blick auf berufliche Schwierigkeiten, auf Spannungen und Probleme in Beziehungen, auf Schuld, persönliches Scheitern, Ängste, all das führt dazu, dass Menschen Trost brauchen und das zeigen und das sagen. Und ich habe eben schon bewusst diesen Text aus dem Hebräischen wörtlich übersetzt. Da heißt es eben nicht, ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet, sondern ich will euch trösten, wie eine Mutter einen Mann tröstet. Ja, auch der Mann, auch die Frau in der Lebensmitte brauchen Trost. Und vielleicht bist du in einer solchen Situation jetzt, wo du sagst, ja, ich habe das nötig. Ich brauche Trost. Trost ist aber auch ein verdächtiges Wort, denn wer Trost braucht, der gesteht Schwachheit ein und Unvermögen, allein mit dem Leben klarzukommen. Ja, das will keiner, denn das bedeutet auch, dass man seine Verletzlichkeit zeigt, dass man darauf angewiesen ist. Und wer will schon gerne schwach sein? Kaum jemand. Und jetzt heißt es hier, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich habe mich gefragt, wie trösten denn Mütter? Und ist das so anders als der Trost von Vätern? Das ist natürlich eine Frage der Persönlichkeit und des Charakters. Das kann man nicht an Geschlechtern festmachen. Und da sind die Menschen auch komplett unterschiedlich, auch Männer und Frauen. Ich will jetzt gar nicht in die ganze Gender-Debatte eintreten. Das möchte ich hier nicht machen. Aber ich persönlich glaube schon, dass, darüber können wir auch gerne streiten, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen und dass es auch Unterschiede gibt zwischen Vätern und Müttern. Ich verallgemeinere es mal, aber vielleicht wird es da deutlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Väter und Männer oft mit Worten und mit Argumenten trösten und helfen. Wenn man Trost, Rat und Hilfe braucht, so haben sie meistens gute Ideen. Männlicher Trost ist oft lösungsorientiert. Väter ermutigen und entkräften auch manchen Kummer durch Humor. Bei Müttern erlebe ich einen anderen Ansatz von Trost. Sie sind da. Sie spenden Trost durch emotionale und durch körperliche Nähe. Sie nehmen das Kind auf den Schoß, sie nehmen es in den Arm, sie streicheln es, sie streicheln die Tränen weg. Sie halten Leid aus und kommen auch dann in dieses Leid hinein. Und erst später kommen vielleicht auch Lösungen ins Spiel, falls das überhaupt noch nötig ist. Ich glaube, liebe Freunde, dass dieses mütterliche Dasein, diese Nähe und die Anwesenheit entscheidend ist für echten Trost. Ich habe das auch in der Seelsorge schon oft erlebt. Ganz zu Beginn meiner Arbeit meinte ich immer, irgendwie auf alles eine Antwort haben zu müssen. Heute ist es so, dass ich oft einfach nur höre und mit weine und mit klage und mit schweige. Und da bin. Und dann vielleicht irgendwann auch mal ein Wort, ein Rat. Aber das Dasein, das bedeutet Trost. Und ich möchte dir das zusprechen für heute. Der du hier bist, ich kenne deine Situation nicht so genau. Aber wenn du das Gefühl hast, ich brauche Trost, ich brauche Hilfe, dann möchte ich dir zusprechen, dass Gott da ist. Auch wenn du ihn vielleicht nicht fühlst, auch wenn du ihn nicht spürst, er ist da und er will dein Leiden mit auf sein Herz nehmen. Er will dein Leiden teilen und er möchte dir nahe sein. Wichtig ist, dass man danach die Nähe zulässt, dass du Gott suchst in seinem Wort in der Gemeinde. Für mich ist dieser Predigtvers aber auch eine Herausforderung, gerade an uns Gemeinschaftsleute und unserem Gottesbild. Ich weiß nicht, wie ihr über Gott denkt. Wir haben es gelernt, männlich über Gott zu denken. Wir verbinden mit Gott männliche Eigenschaften und ja auch von der Sprache her ist das ja auch irgendwie angelegt, ne? Der Gott, das ist männlich. Theos, griechisch männlich. Deus im Lateinischen. Elohim im Hebräischen. Das sind alles schon mal von der Sprache her maskuline Begriffe. Und auch viele Bilder in der Bibel sind natürlich männliche Bilder. Der König, der Hirte, der Richter, der Herrscher und natürlich vor allem der Vater, den uns Jesus nahegebracht hat. Aber, liebe Freunde, das ist nur die halbe Wahrheit. Das stimmt zwar alles, aber es hängt einfach auch damit zusammen, dass die Bibel in einer Zeit, in einer Kultur geschrieben wurde, wo einfach die Männer das Sagen hatten. Das Männliche galt. Und darum wurden auch die Aussagen über Gott und den Glauben in dieser männlichen Sprache formuliert. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille und in der Bibel werden auch andere, ganz andere Töne angeschlagen, die deutlich machen, Gott ist nicht männlich. Gott hat männliche Eigenschaften und Gott hat weibliche Eigenschaften. Beides finden wir in Gott, in derselben Weise. Und nur weil die Bibel damals so patriarchalisch geprägt war, ist das in unserem Denken, in unseren Aussagen anders. Gott ist männlich und weiblich. Drei kurze Beobachtungen aus der Bibel. In der Schöpfungsgeschichte sagt Gott, dass er uns als sein Ebenbild geschaffen hat, als Mann und Frau. Und da geht es nicht nur um die Geschlechtlichkeit, um die Fruchtbarkeit, sondern dass wir in unserer eigenen Art auch Gott abbilden. Jeder von uns, Männer wie Frauen, bilden Gott ab auf ihre Weise und mit ihren Eigenschaften. Spannend wird das natürlich in der Tat dann nochmal, aber da ist vielleicht nicht Raum in der Predigt, wenn wir die differenzierten Dinge auch in der Gender-Thematik auch nochmal wahrnehmen. Denn es gibt ja Menschen, die verstehen sich nicht nur männlich oder weiblich oder das ist differenziert zu betrachten. Gott, aber auch sie sind Ebenbilder Gottes und repräsentieren Eigenschaften, die Gott hat. Wir haben eben, das ist das zweite in der Textlesung aus Hosea 11, an keiner anderen Stelle ist es in der Bibel so wie hier, dass die mütterliche, dass die weibliche Seite Gottes zum Tragen kommt, ja? Wie er sein Volk auf dem Arm trägt, wie er es laufen lehrt. Und dann ist das Volk widerspenstig und abtrünnig und dann sagt er, ich müsste es vernichten, aber ich kann es nicht, denn ich bin Gott, und in der Luther-Übersetzung steht jetzt, denn ich bin Gott und kein Mensch, steht aber hier nicht, denn ich bin Gott und kein Mann. Männer wären vielleicht so robust, jetzt muss Rache geübt werden, jetzt muss Vergeltung geübt werden, aber Gott sagt, ich bin Gott und kein Mann. Ich handle anders, zärtlich, behutsam, mütterlich, weiblich. Gottes Herz ist anders, weich und geht mit. Er ist eben kein Mann. Und der dritte Impuls aus der Bibel, Gottes Geist ist auch im biblischen Denken eher weiblich. Ruach, ja, das ist im Hebräischen Geist und das ist weiblich, das ist feminin. Und es ist auch so, dass der Geist Gottes, es ist, der etwas hervorbringt. Ja, bei der Schöpfungsgeschichte heißt es, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Die Schöpfung wird geboren aus Gottes Geist. Der Glaube wird geboren aus Gottes Geist, ein feminines, ein mütterliches Bild. Ich komme zum Schluss, meine Lieben. Unser Predigttext aus Jesaja 66 will für uns zweierlei sein. Natürlich Zuspruch und Verheißung. Gott ist da. Gott ist da in deiner Not und er will dich trösten. Er will dir Kraft schenken durch sein Wort, durch seinen Geist. Aber es ist auch eine Herausforderung und ich lade euch ein, euer Gottesbild immer wieder mal zu überdenken. Nicht bei dem stehen zu bleiben, was ihr gelernt habt, sondern neu die weibliche Seite Gottes mal zu denken, mal darüber nachzudenken, was das auch für uns bedeuten kann. Und das ist dann wirklich das Ende, der Schluss. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde einen Trostraum bilden. Eine Oase, wo Menschen das erfahren, getröstet zu werden, gehalten zu werden von Gott und untereinander. Amen.